Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Hallo und guten Morgen. Schön, dass Sie, liebe Podcast-Freunde, mit dabei sind. Hamburg am Morgen, aktuell in einer Art Sommerpause. Wir haben den Laden aber nicht komplett dicht gemacht. Eine Episode pro Woche gibt es, jeweils am Freitag, so also auch heute. Und diese Folge reicht dann von der Länge mindestens über das Wochenende. Das Schöne an Podcasts: Sie können sich die Zeit einteilen, Sie können uns auch in Etappen hören. Was haben wir im Angebot? Zwei Frauen. Und zwar zwei Frauen, die im Politikranking dieser Stadt ganz weit oben stehen. Wenn es um Entscheidungen geht, diese beiden sind dabei. Zum einen die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Wissenschaftssenatorin und außerdem das Hamburger Gesicht der Grünen. Und zum anderen Melanie Leonhardt, Senatorin für Wirtschaft und Innovation. Zusätzlich ist sie auch noch SPD-Landesvorsitzende hier in Hamburg. Und mit ihr fangen wir auch an. Gibt ja mehr als genug Themen, die wir mit der Senatorin besprechen können. Vom MSC-Deal über die neue Kölbrandbrücke bis zur AfD, da gibt es durchaus Zündstoff. Also, willkommen Melanie Leonhardt und ebenfalls mit im Studio mein großartiger Kollege Oliver Schade, Ressortleiter Wirtschaft beim Abendblatt. Gleich die erste Frage. Über welches Thema sprechen Sie, Frau Leonhardt, aktuell lieber? Über den Elbtower oder über den MSC-Deal?
Am liebsten über die Chancen für den Hafen.
Das fängt ja schon mal gut an mit so einer Ausweichantwort. Jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn man, also ich zum Beispiel komme jeden Tag aus Bergedorf, fahre über die Autobahn und komme schön über die Elbbrücken. Was sehe ich? Den Elbtower. Und man denkt ja, eigentlich verfällt das Ding mittlerweile.
Ja, ich habe mir erklären lassen, dass das so nicht ist, sondern dass da keine Gefahr im Verzug ist. Aber tatsächlich ist das ein Thema, was alle, die den jeden Tag sehen, natürlich bewegt. Und auch wir als Staat oder auch ich als Person wünschen mir, dass da zügig eine Lösung im Verfahren gefunden wird, dass es weitergehen kann.
Und was ist denn der Stand?
Tatsächlich ist es so, dass der Insolvenzverwalter, der sich ja darum kümmert, das Thema Elbtower neu zu ordnen, ja mitgeteilt hat, es gäbe 4 bis 5 relevante Angebote von ernstzunehmenden Akteuren, die sich einen Weiterbau vorstellen können, die sich auch eine Weiterfinanzierung vorstellen können. Und ich finde, das ist jetzt gemessen an der Gesamtlage und wie andere Städte mit Ex-Benko-Projekten dastehen, ermutigend.
Muss denn aus Ihrer Sicht unbedingt der Elbtower zu Ende gebaut werden?
Also man hat ja dieses sehr prominente Grundstück damals unter der Voraussetzung ausgeschrieben, dass es da ein Hochhaus gibt. Es gab das Argument Stadteingang und so weiter. Und insofern wäre meine Haltung jetzt erstmal, es wird fertig gebaut, wie genehmigt. Alles andere ist, glaube ich, auch gegenüber dem Architekturbüro und aus Urheberrechtsgründen führt das nur in weitere Verwicklung, so dass wir am Ende wahrscheinlich noch in 10 Jahren mit dem Status quo leben müssten.
Wenn Sie sich das wünschen könnten, würden Sie doch aber auch sagen, so ein Thema wie der Elbtower bitte abräumen bis zum Wahlkampf.
Gar nicht mal nur bis zum Wahlkampf, am liebsten vorher. Also wenn ich es mir wünschen dürfte, bitte sehr zügig eine Lösung, dass an diesem Ort weitergebaut wird und die Menschen auch sehen können, dass es weitergeht. Also jetzt, so wie es ist, ist ja kein schöner Zustand.
Das kann man so sagen. Wenn wir zu dem MSC-Deal kommen, da haben Olli und ich natürlich auch noch mal ein paar Fragen an Sie. Klar. Aber was mich jetzt als Nullmessung mal interessieren würde: Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Oder beziehungsweise könnten Sie uns mal verraten, in welcher Situation Sie das erste Mal diese Idee präsentiert bekommen haben? Oder war das Ihre Idee, zu sagen, wir wollen mit MSC sozusagen dealen? Nee, jetzt mal, damit man mal ein Verständnis dafür bekommt, wie ist das überhaupt entstanden? Standen Sie abends in der Küche und da klingelte das Telefon und jemand hat gesagt, der Bürgermeister oder wer auch immer, oder haben Sie das in einer Senatssitzung gehört? Wann war das erste Mal?
Na, tatsächlich ist das im Rahmen einer Entwicklung gewesen. Also es gibt nicht diese Stunde Null. Die gibt es wirklich nicht. Wir haben viele Jahre in Hamburg gemeinsam mit einem anderen Terminalunternehmen über eine norddeutsche Hafenkooperation verhandelt. Wirklich viele, viele Jahre. Diese Verhandlungen wurden dann aufgrund der gesamtpolitischen Lage, Corona, gestörte Lieferketten etc. Nicht mehr so engagiert weitergeführt. Aber sie waren an einem Punkt, wo man eigentlich auch wusste, sie sind im Grunde auch fest und fast ein bisschen zu Ende. Und dann gab es weitere Gesprächskontexte mit anderen Akteuren, die an Potenzial im Hamburger Hafen glauben und die gesagt haben, man kann sich auch was anderes vorstellen, nämlich im Zusammenhang mit Reedereibeteiligung. Wie seht ihr das denn? Und einer in dieser Großwetterlage, sozusagen, gab es neben anderen auch MSC, die sich vorstellen konnten, im Hamburger Hafen zu investieren. Und so ist das entstanden. Es ist also nicht so gewesen, dass von jetzt auf gleich aus heiterem Himmel da irgendwie einer kam und sagte, und MSC konnte sich übrigens bei der HALA beteiligen, sondern das ist eine Idee, die sich herausentwickelt hat aus anderen Vorstellungen, die schon auf dem Tisch lagen, die auch öffentlich diskutiert worden sind und eine Handlungsnotwendigkeit für die Zukunftsfähigkeit des Hamburger Hafens. So ist es entstanden.
Es wird schon sehr lange über diesen Deal diskutiert. Ich würde mal den Spieß umdrehen und mal fragen, gibt es eigentlich eine Frage, die Sie zu diesem Deal nicht mehr hören können mittlerweile?
Nein, gibt es nicht, weil ich finde, es ist auch so einschneidend für Hamburg, dass man auch nicht scheu sein sollte, jede Frage immer wieder zu beantworten. Es gibt auch manchmal unterschiedliche Perspektiven auf einen und denselben Punkt. Und deswegen habe ich da bisher nicht das Gefühl, dass ich Fragen schon so viel beantwortet hätte, dass ich da jetzt schlechte Laune kriegen müsste, wenn sie nochmal gestellt wird.
Gut, dann stelle ich nochmal eine. Ich hoffe, Sie bekommen jetzt keine schlechte Laune. Es geht nochmal um. Oh Gott, ob mir das gelingen wird. Es geht um den Preis, der ja in meiner Diskussion ist, 16,75 pro Aktie. Da sagen einige gerade aus der Opposition, das ist doch viel zu wenig. Schaut man sich den Börsenkurs an, ich habe mir das mal rausgesucht, hatten wir 2022 einen Kurs von 21 Euro, 2011 von 33 Euro, 2008 von 58 Euro. Sind Sie da beim Tisch gezogen worden?
Also, diese Frage ist wirklich sehr entscheidend und deswegen ist es auch in Ordnung, sie wieder und wieder und wieder zu betrachten. Wenn Sie haben ja die Daten gerade mitgenannt, als die HALA als der Teilbörsengang passierte, hatten wir eine enorm dynamische Entwicklung im Bereich der Schifffahrt und des Schiffbaus weltweit, muss man sagen. Und dann kam die Finanzkrise und dann kam die Schifffahrtskrise. Und die HALA-Aktie wurde an den Markt gebracht auf dem Höhepunkt dieser enorm dynamischen Entwicklung. Und schon wenige Monate später hatte sich der Kurs halbiert. Das heißt, es ist nicht der Kurs, der Preis 16,75, den man kritisch hinterfragen muss, sondern eigentlich die, ja, langjährige Entwicklung der HALA am Kapitalmarkt, die auch wieder gespiegelt hat, wie sich die Situation in der Weltschifffahrt und der Weltkonjunktur entwickelt hat. Und jetzt waren wir ja in einer Lage, wo wir nach langfristigen Entwicklungsperspektiven geguckt haben. Dieses Thema nicht neu, ich sage nur Deutsche Hafenkooperation, andere, die sich interessiert haben. Wir hatten einen Börsenwert von 3-Monats-Durchschnitt nicht mal 11 Euro zum Teil. Und wir haben eine Situation, dass wir doch in der Zukunft gucken, was Terminalinfrastruktur betrifft, wo wir vor hohen Investitionen stehen, viel tun müssen, uns neu ausrichten müssen. Wir sind nun mal mit global agierenden Kunden da unterwegs. Es sind auch nicht mehr 50 Kunden, sondern im Durchschnitt nur noch 10. Das alles hat was mit der Preisbildung zu tun. Und es hat ja nicht umsonst mehrere Preisgutachten gegeben, die allesamt zu dem Ergebnis gekommen sind. Der Preis ist fair und angemessen. Und spiegelt auch die Situation, in der sich das Unternehmen gegenwärtig befindet, gut wider. Insofern glaube ich, und das zeigt ja auch die Debatte, die in den Ausschüssen geführt worden ist, die Frage, ob der Preis am Ende angemessen war oder nicht, die ist immer leiser geworden in den letzten Monaten, je mehr Gutachten auch gewürdigt werden konnten dazu.
Es gibt ja dennoch Beschwerden jetzt auch bei der Europäischen Kommission, die dort vorliegen. Die werden auch geprüft, bereitet Ihnen eine Sorgen. Glauben Sie, dass da noch was kommen wird von der Europäischen Kommission?
Es gibt eine Sache, die Europäische Kommission prüft, und zwar auch auf unseren Auftrag hin. Das ist das wettbewerbsrechtliche Verfahren. Also haben wir hier Wettbewerbseinschränkungen, die irgendeine Rolle spielen. Sie spielen ja jetzt auf die zwei Beihilfebeschwerden an, die aus Hamburg bei der EU-Kommission vorgebracht worden sind von Akteuren aus dem parlamentarischen Raum. Und da hat die EU-Kommission ja im Gegenteil genau nicht bestätigt, dass sie...
Naja, sie hat nochmal nachgefragt bei Herrn Wiese. Was er genau meint. Also von daher wird es zumindest schon ernst genommen.
Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass die EU-Kommission gegenwärtig in ein Verfahren eröffnet wird.
Okay. Müsste man da nicht noch ein Noch einfügen? Sie haben noch keine Erkenntnisse.
Wir haben keine Erkenntnisse darüber.
Und Sie gehen auch davon aus, dass Sie den Zeitplan halten können, dass die Bürgerschaft dem ganzen Deal zustimmt? Oder?
Ja, im Moment gehen wir davon aus. Wir haben gar keine Erkenntnisse, dass das anders kommen könnte.
Also das heißt, die entscheidende Abstimmung wäre dann?
Am 10. Juli.
10. Juli.
Okay. Also in einigen Tagen.
Wenn Sie sich dieses ganze Verfahren noch mal rückblickend angucken, würden Sie sagen, an der einen oder anderen Stelle würden Sie es beim nächsten Mal anders machen? Weil einige sind ja schon sehr aufgeschreckt und ich finde, man kann ja nicht immer sagen, ja, das gehört zum Geschäft, sondern muss ich das ja tatsächlich im Einzelnen angucken.
Also ich sage mal, grundsätzlich wäre es immer schöner gewesen, man hätte es viel breiter abstimmen können. Das war hier aber nicht möglich, muss man deutlich sagen, weil mit dem Börsengang 2007 eben auch über eine bestimmte Transaktionsstruktur mitentschieden worden ist. Schon damals war klar, eine HALA an der Börse wird anders zu behandeln sein als eine HALA 100% im öffentlichen Eigentum. dann hätte man das ganze Verfahren viel breiter aufstellen können. In der Lage waren wir aber auch nicht. Und man muss sagen, wir waren und sind auch weiterhin in einer Lage, wo wir jetzt wichtige Entscheidungen über die Zukunft des Hafens treffen müssen. Und diese Entscheidung, die birgt schon auch viele, viele Chancen und Entwicklungspotenziale.
Haben Sie nach dem Deal nochmal mit Herrn Kühne gesprochen?
Herr Kühne und Vertreter von Herrn Kühne sind ja regelmäßig im Austausch mit dem Senat. Das findet alles auf Bürgermeisterebene statt.
Okay, also da hängen Sie jetzt sozusagen nicht drin, weil das tatsächlich ganz oben angesiedelt
ganz
ist.
Ganz oben, genau. So wie es auch richtig ist für Herrn Kühne.
Können Sie denn die Reaktion von Herrn Kühne verstehen?
Ich kann das in Teilen verstehen. Also er hat ja auch zwei sehr plausible Sachen gesagt. Er hat erstmal gesagt, er hätte das gerne selber gemacht, aber er hat auch gesagt, es wird ihm jetzt zu teuer. Und vor dem Hintergrund ist es eine angemessene, völlig in Ordnung Reaktion. Aber er hat ja auch dann diese Transaktion so eingeordnet, wie man sie meiner Meinung nach einordnen muss. Das ist eine gute Entwicklung, die auch preislich angemessen ist. Sonst hätte er sich ja so öffentlich nicht eingelassen. Und er hatte eben ein anderes Konzept. Das ist legitim, aber es war nicht unser Konzept.
Gut, dann kommen wir vielleicht zu einem zweiten Thema aus dem Hafen. Die Kühlbrandquerung, etwas komplizierter Begriff, weil man ja am Anfang nicht wusste, wird es ein Tunnel, wird es eine Brücke. Ihre Vorgänger haben eigentlich mehr für einen Tunnel plädiert. Sie haben jetzt das ganze Thema abgeräumt. Es wird jetzt eine Brücke. Das hört sich an, als wird ein Mädchen.
Es
wird eine Brücke, ja. Juhu. Können Sie doch mal die zwei, drei wichtigsten Argumente dafür sagen? Ja. Warum wird es denn jetzt eine Brücke und nicht so ein schöner Tunnel?
Also es gibt im Wesentlichen 2 bis 3 relevante Argumente, die man seinerzeit nicht hat voraussehen können. Wir sind heute um einige Untersuchungen reicher, was den Boden betrifft, aber auch was die Voraussetzung für einen Tunnel betrifft. Und man hat eben herausgefunden, dass der Tunnel sehr viel länger hätte werden müssen als ursprünglich gedacht und sehr viel voraussetzungsvoller im Bau ist. Und damit die ganze Frage von Kosten, Nutzen und Bauzeit neu zu bewerten ist. Und auch Leistungsfähigkeit, muss man deutlich sagen. Es hätte zum Beispiel, wäre erforderlich gewesen, ganze Gewässer zuzuschütten im Hafen. Das sind einfach Dinge, die man heute anders betrachtet. Mhm. Und aufgrund dieser Tatsache, der Tunnel muss sehr viel länger werden. Er wäre sehr viel voraussetzungsvoller im Bau gewesen. Man hätte ein Gewässer zuschütten müssen, um die Sicherheit des Tunnels zu gewährleisten, einen Kanal in der Nachbarschaft. Und vor dem Hintergrund haben wir auf Basis der uns heute vorliegenden Informationen, die man so vor einigen Jahren auch noch nicht hatte, muss man deutlich sagen, entschieden, dass dann eine Brücke preiswerter, beherrschbarer vom Bauprozess und auch zügiger im Bau vom Verfahren ist und dass es deswegen eine Brücke wird, eine sehr schöne.
wobei zügiger in dem Zusammenhang natürlich für den Außenstehenden nicht so hundertprozentig nachzuvollziehen ist. Sie werden das sicherlich auch schon 1000 Mal gehört haben in Gesprächen, dass man sagt, Leute, also bitte, eine Brücke, 14 Jahre in Hamburg. Wieso dauert das denn zum Teufel so lange?
Also tatsächlich dauert der Bau ja gar nicht so lange.
Das der letzte Bau übrigens hat nur 4 Jahre gedauert.
Also der Bau selber dauert gar nicht so lange. Der reine Brückenbau jetzt wird auch nicht so lange dauern.
Nein, sagen Sie mal.
Die reine Bauzeit des Brückenteils 5 bis 6 Jahre, das ist gar nicht so ein großer Unterschied zu der letzten Brücke. Die Verkehrsanschlussbauten dann noch mal etwas länger. Was wirklich lange dauert, und da sind wir auch ein Stückchen einfach den Umständen ausgeliefert sozusagen, sind die Genehmigungs- und die Planfeststellungsverfahren rund um so einen Brückenbau. Wir haben da durchaus mit mehrjährigen Verfahren inzwischen zu tun, die es früher, als die erste Brücke entstanden ist, nicht gegeben hat in der Form und nicht so aufwendig. Wir haben aber auch, und das finde ich, ist auch nochmal wichtig, dass man sich das vor Augen führt, einen Zeitplan veröffentlicht unter Berücksichtigung von vielen Risiken. Und wo wir bei den unterschiedlichen Zeitläufen immer den längsten genommen haben, um ihn einzurechnen.
Sagen Sie mal ein Beispiel für ein Risiko.
Ein Risiko könnte zum Beispiel sein, im Wettbewerbsverfahren, wie soll die Brücke aussehen, dass man nochmal eine Verfahrensrüge bekommt von einem Teilnehmer, der sagt, oh, mein Entwurf habt ihr aber gar nicht so angeguckt, wie sich das eigentlich gehört hättet, bevor ihr euch entschieden habt. Und deswegen dauert das nochmal 6 Monate länger. Da haben wir von vornherein die 6 Monate dazu gerechnet, sodass wir auch viele Stationen und Weggabelungen in dem Verfahren haben, wo es schneller gehen kann als veröffentlicht. Und darauf arbeiten wir natürlich hin. Wir haben uns vorgenommen, jedes Beschleunigungspotenzial zu heben, was auch irgendwie nur am Wegesrand sich anbietet, um am Ende eine 3 vorne zu haben.
Also das heißt, im Moment ist ja Ende 2042 angedacht. Sie gehen aber davon aus, es könnte auch schneller kommen.
Also wenn wir 2040 sind, freuen wir uns alle. Und wenn es 2039 ist, noch mehr. Und unser Ziel ist, schneller zu sein als der Plan.
Und das halten Sie auch für realistisch?
Es gibt gute Indikatoren, dass man das schaffen kann, aber wir haben veröffentlicht und dazu stehen wir auch den Zeitplan, der in jedem Fall einzuhalten ist und der sagt 42.
Als typischer Deutscher mit so einem leichten Hang zu Pessimismus würde ich ja mittlerweile fast sagen, ich bin einfach nur froh, wenn das Ding tatsächlich fertig wird.
Das ist für uns alle übrigens sehr, sehr wichtig, dass sie fertig wird, weil die gegenwärtige Brücke auch wirklich immer voraussetzungsvoller wird in der Unterhaltung. Die ist ja schweren Lasten ausgesetzt jeden Tag. Das macht man sich ja nicht jeden Tag bewusst, aber die Köbrandbrücke ist eine, die mit den meisten Schwerlastverkehr deutschlandweit aufnehmen muss. Es gibt kaum eine zweite Straße oder Brücke, die so viel Schwerlastverkehr aufnehmen muss. Und was man sich auch nicht jeden Tag bewusst macht, ist, dass der durchschnittliche LKW heute dreimal so eine hohe Achslast hat, wie damals, als die Brücke gebaut wurde. Und das alles macht absolut richtig, was Sie sagen. Wir brauchen die. Wir sind froh, wenn sie fertig ist. Und ehrlich gesagt, wir können sie jeden Tag früher brauchen.
Ja, weil also mein Pessimismus stellvertretend für viele andere Menschen vielleicht in dieser Stadt oder in diesem Land, der kommt ja nicht von ungefähr. Sie sind dafür als Senatorin ja gar nicht verantwortlich, aber sie rutschen sozusagen mit in so eine Kiste rein. Das ist Stuttgart 21, der Berliner Flughafen und dann gucken wir mal nach Hamburg Westfield und der eben schon erwähnte Elbtower. Das muss sie doch als Senatorin trotzdem irgendwie nachdenklich machen, dass sie sagen, ja, so richtig gut läuft das in unserem Land nicht. Und weil sie vorhin Entschuldigung, dass ich das noch hinten ranhänge, weil sie das angesprochen haben mit den komplizierten Genehmigungsverfahren. Sie sind ja auch Senatorin, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber das kommt ja auch das Wort Innovation mit drin vor. Wäre es nicht mal eine Innovation zu sagen, an diesem Genehmigungsverfahren gehen wir mal ran, das hat ja auch was mit der berühmten Bürokratie zu tun.
Absolut. Ich bin auch sehr dafür. Es gibt auch konkrete Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, was man bei diesen Genehmigungsverfahren noch beschleunigen kann. Da gibt es ja im Bund erheblich, also ganz viel Befassung, auch im Bundestag. Aber in der Sekunde, das ist auch sehr deutsch, wenn wir schon mal dabei sind, ja. Weil Sie sagten, stellvertretend für viele Deutsche, wo einer einen Vorschlag macht, ich mache mal ein Beispiel, wir beenden mal die Klagemöglichkeit am Punkt X. Es wird dann eben sofort auch mal final entschieden. Viele Menschen empfinden das ja auch als Belastung, dass man immer so lange in der Luft hängt und nie weiß, gibt es jetzt eine Genehmigung oder keine. Da haben sie sofort genauso viele Menschen, die sagen, aber Moment mal, das kann doch nicht sein, dass ich dann endgültig gescheitert bin, wenn ich an dem Punkt angekommen bin. Es muss auch noch eine Chance geben, noch einen Einwand zu platzieren. Und so haben wir es eben nicht geschafft, obwohl man unter der Überschrift Planungsbeschleunigung sich ja vorgenommen hat, diese Verfahren zu kürzen. Da sind wir noch nicht. Aber wir müssen den Anspruch haben, dass uns das gelingt. Und diesmal ein Planfeststellungsverfahren im Zusammenhang mit der Köbrandquerung, was dann nicht 5, sondern nur 3 Jahre dauert, das wäre ein erheblicher Zeitgewinn. Nur, und das bringt uns zu Stuttgart 21, den Menschen zu versprechen, dass man das schafft, wo man doch genau weiß, es kann auch 5 Jahre dauern. Das führt eben dazu, dass man Jahr für Jahr an der Baustelle steht und sagt, aber letztes Jahr habt ihr uns versprochen, dieses Jahr seid ihr ganz bestimmt fertig. Und da wäre ich immer dafür, sich ehrlich zu machen. Es dauert halt gegebenenfalls bis 42, aber wir wollen alles geben, dass wir schneller sind.
Ja, weil man dann gerade bei Stuttgart 21, nochmal, Sie haben ja damit nichts zu tun. Wir alle beobachten das aus der Ferne und sagen, was machen die da eigentlich? Aber Stuttgart 21 ist ja so ein Klassiker dafür. Wenn das Ding dann irgendwann mal fertig ist, hat das ja mit dem Deutschlandtakt, ist es ja kaum noch benutzt. Es ist ja eigentlich nicht richtig zu nutzen, weil es schon wieder überholt ist. Und das ist ja das Verrückte dann in Deutschland.
Ja, oder Berlin-Brandenburg-Flughafen, ne? Zum Zeitpunkt der Eröffnung schon 10 Jahre veraltet. Das sind alles Dinge, die sind keine Aushängeschilder. Und deswegen bin ich nochmal, egal wie sehr man da jetzt auch Kritik ausgesetzt ist, immer für Offenheit und Klarheit. Hätte man bei Stuttgart 21 so lange gewartet, bis die Planungsdaten wirklich vorgelegen hätten, wäre man preispräziser geworden und hätte auch schon mal voraussagen können, wie lange es dauern wird. Immer dieses, wir müssen da jetzt Augen zu und durch, schnell, schnell. Und wir bevor die Planung überhaupt abgeschlossen sind, holen wir uns jetzt schon mal ein Okay ab. Das führt halt zu diesen ganzen Frustrationen von Problemen der Projektsteuerung und dem ganzen echten Leben, was einem auf Baustellen dann begegnet, mal ganz abgesehen. Deswegen finde ich, so schwer es fällt bei der Köbrandbrücke, wir müssen ehrlich sein, im schlimmsten Fall dauert es bis 42. Wir wollen schneller sein, aber heute schon zu versprechen, dass es auf jeden Fall schneller wird, das finde ich auch nicht redlich.
Es gibt ja einmal den Zeitraum und dann haben Sie sich schon selber angesprochen, es gibt die Kosten. Die Kosten sind ja jetzt festgeschrieben, wenn ich es richtig mir notiert habe, mit 4,4 bis 5,3 Milliarden Euro. Was wird Hamburg davon stemmen müssen und was erwarten Sie sich von anderen Quellen, also vom Bund?
Also tatsächlich ist es so, dass wir mit dem Bund vereinbart haben, dass der Bund die Nettobaukosten übernimmt zur Hälfte. Das sind je nach Endkosten, dann kann das auch eine Summe über 2 Milliarden Euro sein. Das ist aber auch für Hamburg ein sehr herausforderndes Projekt. Wir finden gut, dass der Bund sich beteiligt, weil tatsächlich glauben wir, dass vom Hafen oder wir sind sicher, dass vom Hafen nicht nur Hamburg profitiert, sondern auch umliegende Bundesländer und im Grunde ganz Deutschland. Deswegen finden wir auch legitim, dass er sich an der Brücke mitbeteiligt. Aber es ist auch für Hamburg eine hohe Investition in Infrastruktur, auf die wir uns ja jetzt schon auch einrichten müssen.
Und da gibt es vom Bund auch eine feste Zusage. Da wird gesagt, also ja, das wird auf jeden Fall gemacht.
Ja, es gibt eine feste Zusage. Es gibt auch noch mal eine schriftliche Bestätigung dieser Zusage.
Weil die Bundesregierung wechseln, ja, dann kann es ja passieren, dass die nächste vielleicht sagt, ja. Kühlbrandbrücke, wo war das noch?
Ja, richtig. Also ich sag mal, das kann immer passieren. Tatsächlich sind wir aber hier ganz gut aufgestellt. Wir haben schon einen Bundesregierungswechsel jetzt miterlebt und haben festgestellt, dass auch die neue Regierung sich an die Zusagen ihrer Vorgänger gebunden fühlt und uns das sogar nochmal schriftlich bestätigt hat. Insofern sind wir hier guter Dinge, dass wir uns hier mit einem verlässlichen Partner unterwegs
Auch dazu
befinden.
Wie vielleicht die letzte Frage, brauchen wir denn diese Brücke unbedingt oder reicht nicht die A26 Ost am Ende aus, um den Verkehr fließen zu lassen?
Alle Verkehrsgutachten zeigen, wir brauchen diese Brücke dringend. Sie verbindet die Terminals mit der Autobahn am Ende. Wir brauchen sie vor allen Dingen, um die Schwerlastverkehre aus dem Stadtverkehr rauszuhalten. Die A26 Ost wird Entlastung bringen, vor allen Dingen für die West-Ost-Verkehre durch Hamburg. Alle, die an der B73 wohnen, wissen, was ich meine. Alle, die in Wilhelmsburg wohnen, wissen, was ich meine. Was passiert, wenn die A7 mal gesperrt ist? Aber für den Schwerlastverkehr und für, das ist unsere Haupthafenroute, für die Wirtschaftsverkehre, ist eine leistungsfähige Querung über dem Kühlbrand, in diesem Fall Brücke, einfach unabdingbar.
Frau Senatorin, Wirtschaft und Innovation, das ist ja nur ein Teil Ihrer Jobbeschreibung. Sie sind ja auch noch die Chefin der SPD hier in Hamburg.
Ja, zusammen mit Nils Weiland.
Genau. So, und wenn ich jetzt sage, das ist dann halt klassische Parteipolitik und wir haben, um Sie ein bisschen anzupieksen auch, wir haben einen Ausschnitt vorbereitet, einen ganz kurzen, aber der muss Sie, also der muss Ihr SPD-Herz enorm treffen.
Lieber Herr Klingbeil, jeder 10. SPD-Wähler ist drüber zur AfD.
Das hat Alice Weidel, die AfD-Vorsitzende, am Wochenende gesagt auf dem AfD-Parteitag. Ich sag mal, haben Sie sich diese Rede angesehen oder angetan, wahrscheinlich in Ihrem Fall eher. Muss man auch nicht unbedingt, aber es ist trotzdem ganz interessant und mit der Aussage erstmal hat sie ja nicht ganz unrecht. Also wenn ich mir angucke, was bei der Europawahl passiert ist mit der SPD und wie viel Wähler zur AfD und auch zum Bündnis Sarah Wagenknecht rübergegangen sind. Und dann gucken wir auch nochmal in die Nachbarländer, wir können das jetzt endlos weiter aufzählen. Was ist so das Erste gewesen, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als Sie dieses Chart gesehen haben, wo die Wähler hingewandert sind bei der Europawahl?
Also das muss einen aufmerksam machen. Das ist keine gute Entwicklung. Das ist ganz ohne Zweifel so. Und insofern bewegt mich das auch, ganz klar. Wenn ich mit den Leuten spreche und ich bin viel unterwegs in der Stadt, dann ist die Rückmeldung tatsächlich, dass die alleroberste Aufgabe für alle demokratischen Parteien, aber vor allen Dingen auch für die SPD ist, dass wir Lösungen anbieten müssen für die Krisen unserer Zeit. Die Menschen kommen aus Corona in die Energiekrise, erleben die Auseinandersetzung im Nahen Osten oder den Angriffskrieg Russland auf die Ukraine. Und dann reicht es eben nicht als Politik, und das nehme ich auch selbstkritisch sozusagen für meine Partei in Anspruch, immer zu sagen, dass das schwierig und krisenhaft ist. Unsere Aufgabe ist es, Lösungen zu finden. Und jetzt füge ich sogar noch hinzu. Und zwar am liebsten gut abgestimmte und nicht auf offener Bühne sozusagen meinen eigenen Konflikt vor mir herzutragen. Und das machen wir als Parteien einfach. Wir erliegen zu oft der Versuchung, den Konflikt ins Fenster zu stellen und nicht eine mögliche Lösung. Unser Angebot für eine Lösung.
Aber das Angebot müsste ja eigentlich da sein. Sie haben doch ein Angebot, oder?
Ja, ich finde, wir kommen in Hamburg, wenn ich das mal den Fokus darauf lenken darf, in Hamburg haben wir gute Erfahrung damit gemacht, uns darauf zu konzentrieren, im Gespräch mit den Menschen zu sein und gleichzeitig Angebote zu machen für die Herausforderung unseres Alltags. Und ich bin sicher, dass wenn die SPD das an anderen Stellen auch stärker wieder internalisiert, dass dann die Menschen auch wieder Vertrauen zur SPD fassen.
Glauben Sie, dass das schon tatsächlich, also andersrum gesagt, Sie haben selber ja schon gesagt, auf Hamburger Ebene gelingt Ihnen das besser. Das Ergebnis der Bezirkswahl, würden Sie mit welcher Schulnote bezeichnen von der SPD?
Also wenn ich mal an die letzten Bezirke bedenke, da finde ich, da haben wir uns eine gute 3-Plus erarbeitet an dieser Stelle. Und in einigen Bezirken sogar noch mehr. Wenn man guckt, wie groß der Abstand zur nächstgrößeren Partei ist, nehmen Sie mal Harburg zur CDU, erhebliche Prozentpunkte, in Mitte viele Prozentpunkte dazu gewonnen. Wir haben, glaube ich, an vielen Stellen erkannt, woran es beim letzten Mal gefehlt hat und das gut umgesetzt. Wir sind nicht an jeder Stelle schon völlig glücklich, aber das ist eine solide Absprungbasis für die Zukunft, um auch Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Weil das Spannende daran ist ja, dass bei der Europawahl hätte ich jetzt spontan immer gesagt, hey, Leuten geht's um Europa. Ist aber gar nicht so gewesen. 55% der Deutschen sagen, es ging ihnen um die Bundespolitik. Das erklärt ja dann vielleicht auch das eine oder andere Ergebnis. Andersrum gesagt, bei der Bezirkswahl geht's ja tatsächlich nur um Bezirksthemen. Und das ist ja dann vielleicht so ein kleiner Teaser auch auf die Bürgerschaftswahl. Also Sie würden sagen, Sie kommen da so, Hamburg ist abgekoppelt vom Rest der Republik für die SPD?
Wir sind nicht abgekoppelt, wir sind natürlich genauso. Wir sind ja in unseren Entscheidungen auch beeinflusst vom Rest der Republik. Also Köbern ohne Bund würde nicht gehen, um mal eine Verbindung zu zeigen. Aber wir haben schon die Erfahrung gemacht vor 5 Jahren, dass das Ergebnis der Bezirksversammlungswahl, und das galt für alle Parteien, nichts mit dem Ergebnis der Bürgerschaftswahl zu tun hatte. Und insofern gibt es doch eine hohe Bereitschaft der Menschen, jedes Wahlereignis für sich neu zu bewerten.
Wenn Sie das neu bewerten, dann stellt sich aber auch gleich, finde ich, die Frage, und das ist ja immer der rosa Elefant, der im Raum steht, die AfD. Mittlerweile kann man auch noch sagen, da steht vielleicht sogar noch ein zweiter durch Sarah Wagenknecht. Lassen wir die jetzt mal außen vor. Ist denn der Umgang der Politik mit der AfD in den letzten Jahren richtig gewesen? Was mich so ein bisschen wundert, ist, diese Partei ist 2017 das erste Mal, glaube ich, in den Bundestag gekommen. Und mittlerweile ist sie in Gesamtdeutschland auf der 2, im Osten ist sie die 1. Gehen wir mit der AfD tatsächlich richtig um im Hinsicht darauf, was wir mit der Reaktion, ich würde da Journalisten auch mit einschließen, was wir damit bei den potenziellen Wählern oder Anhängern anrichten. Also als Beispiel komme ich jetzt sofort mit der Nazi-Keule von Lars Klingbeil am Wahlabend. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Weg oder müssten wir nicht vielleicht alle mal umdenken und mehr über die Inhalte reden?
Also erstmal, die AfD hat in weiten Teilen überhaupt keine Inhalte. Aber ja, mein Thema ist ein ganz anderes. Also die AfD ist nicht der weiße Elefant im Raum. Sie ist quasi, die letzten Jahre reden wir meines Erachtens nach, wir stellen die AfD in den Fokus einer jeden politischen Debatte. Diesen Fokus geben die Umfrageergebnisse dann auch nicht her, beim besten Willen. Also und schon gar nicht in Hamburg übrigens. Mhm. Sie ist ständig Zentrum einer jeden Debatte. Sie ist überall vertreten. Ständig dreht sich sozusagen alles um die AfD. Ich finde, es gibt eine Menge andere Sachen, über die man sich politisch mit großer Kraft auseinandersetzen muss und sollte. Eine Menge politische Konzepte, die im Raum stehen. Und das, was wir erleben, ist zu einem gewissen Prozentsatz auch eine self-fulfilling prophecy, wie man so schön sagt, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung der letzten Jahre, in der die AfD eigentlich immer, also die ist ja immer überall stets und ständig präsent und zwar auch überproportional gemessen an anderen Parteien. Und das, finde ich, können wir als Politik uns zu Herzen nehmen, vielleicht auch die ein oder andere Berichterstattung. Sie ist immer der Nukleus gewesen und das dafür hat sie eigentlich konzeptionell viel zu wenig vorgelegt.
Aber nochmal eine Frage dazu als, ich sag mal, als Spitzen-SPD-Politikerin, jetzt nicht unbedingt nur auf Hamburg bezogen, sondern ruhig auf den Bund. Muss es Ihnen nicht Sorge bereiten, dass gerade von einer SPD-geführten Bundesregierung, dass in dieser Zeit der Aufstieg der AfD fällt? Also spricht das nicht dafür, dass viele Menschen auch in der Mittelschicht sich mittlerweile von dem Angebot der SPD und der Ampelregierung nicht mehr angesprochen fühlen?
Also den Aufstieg der AfD auf die Ampel zurückzuführen, springt echt sehr, sehr zu kurz. Er hat viel früher begonnen. Es ist einfach eine Kumulation aus Krisenerfahrungen, die die Menschen machen, weltpolitischer Instabilität, auf die man sich einfache Antworten im Rückzug auf sich selbst erhofft und an manchen Ecken auch Befürchtung gemischt mit schlechter Laune. Und ganz, ganz ernsten gesellschaftlichen Problemen, die wir haben.
Also ich glaube, das Heizungsgesetz hat keine Auswirkungen auf das Wahlverhalten bei der AfD gehabt.
Ich glaube, das ist ja etwas, was auf ganz alle möglichen Wahlverhalten Einfluss hatte. Aber die AfD war schon vorher in den Umfragen sehr, sehr stark. Und wir reden schon wieder seit vier Minuten nur über die AfD.
Ja, und ich glaube leider, also ich hake nochmal nach, weil die Frage steht immer noch im Raum. sind wir zu oft mit der Nazi-Keule unterwegs in Verbindung mit der AfD. Ich finde, das ist ein, sag ich jetzt mal von meiner Seite aus, ich weiß gar nicht, Olli und ich haben das gar nicht abgesprochen, ich weiß gar nicht, wie er dazu steht jetzt, aber ich finde gerade dieses Beispiel von Lars Klingbeil, er macht es meiner Meinung nach damit eher schlimmer, weil sie sagen zu Recht, lasst uns über Inhalte reden, aber es kommt dann immer dieses Argument mit der Nazi-Keule und ich glaube, es verfängt einfach nicht bei den Menschen.
Ja,
also, oder nicht mehr.
Also unbeschadet davon, wer da mit welcher Folge und Keule unterwegs ist, vertrete ich auch eine Partei als Vorsitzende, die im Nationalsozialismus verboten war und deren Mitglieder schlimme Repressionen ausgesetzt waren, obwohl sie nichts weiter als demokratische Angebote gemacht haben für die Verbesserung des Lebens der Menschen in dieser Zeit. Und vor diesem Hintergrund haben wir auch zu Recht eine besondere Empfindlichkeit, wenn wir als Altparteien bezeichnet werden oder wenn man uns abspricht, dass wir uns redlich in demokratischen Diskurs bemühen. Es werden uns ja zum Teil richtig Privilegiensicherungsgedanken unterstellt im politischen Diskurs. Und vor dem Hintergrund finde ich diese Zuschreibung, dass die AfD und es gibt Mitglieder, die Neonazis nahestehen oder welche sind
innerhalb der AfD.
Das ist so, Punkt. Und es werden auch Demokraten von Menschen aus dem AfD-Umfeld bedroht. Ist auch so. Ist alles nachgewiesen. Gibt sogar Verfahren zu. Ich glaube, nur das alleine zu benennen hilft uns nicht. Wir müssen uns gleichzeitig mit dem gleichen Engagement darum bemühen, Konzepte vorzulegen für die Verbesserung unser aller Leben. Und die Mischung macht's. Sie werden nicht sozusagen diese Debatte gewinnen oder auch Wahlen nur in der Kritik eines Gegenübers, auch wenn die noch so berechtigt sind, bei der AfD ist alles berechtigt sozusagen, sondern sie müssen auch gleichzeitig eine eigene Lösung anbieten für die Probleme unserer Zeit.
Und dazu gehört auch Migration?
Dazu gehört alles möglich, dazu gehören Lebenshaltungskosten, dazu gehört das Thema Fachkräftezuwanderung, dazu gehört das Thema Infrastruktur, dazu gehört das Thema Bildungspolitik und in allen Regionen unserer Republik an manchen Stellen immer mit einem anderen Fokus, aber es gehört alles dazu.
Und das reicht dann?
Ich glaube,
weil das machen Sie ja eigentlich schon. Sie stellen ja sogar die Regierung.
Ich halte das für sehr wirksam. Mein Eindruck ist, dass es an vielen Orten in unserem Land auch gut funktioniert. Gucken wir ins Saarland, große wirtschaftliche Herausforderung. Trotzdem die demokratischen Parteien in der Mitte in der Mehrheit und eine SPD absolute Mehrheit. Gucken wir Bremen an, große wirtschaftliche Herausforderung, große bildungspolitische Herausforderung, trotzdem die demokratischen Parteien in der Mitte in der Führung. Gucken wir Hamburg an, insgesamt große Herausforderung einer wachsenden Stadtgesellschaft, städtebaulich, Wohnungsbau, viele Fragen, wirtschaftliche Transformation und trotzdem eine stabile Mehrheit für die demokratischen Parteien in der Mitte. Insofern bin ich da fest davon überzeugt, dass das sehr beredte Beweise dessen sind, dass es darum geht, mit den Menschen im Gespräch zu sein und Lösungen anzubieten und wahrhaftig zu bleiben. Und die Kritik an der AfD ist berechtigt, aber sie kann nie im Zentrum stehen.
Aber gucken wir die neuen Bundesländer an, da ist die SPD unter ferner Liefen, unter 10% bei den Umfragen in den meisten neuen Bundesländern.
Auch hier bin ich fest davon überzeugt, dass es in erster Linie darum gehen muss, Lösungen anzubieten, wahrhaftig zu sein, auch Probleme offen einzuräumen. Es wird sich nicht über Nacht alles ändern können, aber das anzubieten.
Aber machen das denn SPD und CDU nicht zur Genüge in den neuen Bundesländern?
Sie dringen jedenfalls nicht damit durch, weil auch die mediale Debatte im Wesentlichen wie mit großem Fokus auf die Umfragewerte der AfD guckt und sehr viel weniger auf die Konzepte der anderen.
Oha, gut, das ist natürlich dann immer so der Punkt. Ich kann das verstehen von Politikerseite aus, dass Sie das sagen, aber das endet dann oft in dem Argument, seien Sie mir nicht böse, aber dass wir unsere Inhalte nicht vermitteln konnten oder dass uns nicht so richtig zugehört wurde.
Wenn man die nicht vermitteln konnte, hat man selber was falsch gemacht. Also man hat auch eine Bringschuld. Es gibt nicht nur eine Hohlschuld. Aber ich finde, insgesamt, Sie hatten ja auch eingeleitet, was betrifft uns alle. Da schließe ich Sie jetzt mal frech mit ein. Ich glaube, das ganze Thema AfD ist weit mehr als ein rosa Elefant im Raum. Die sind ja nicht unausgesprochen wirksam, sondern die sind ausgesprochen wirksam. Und wir können auch die Dinge links und rechts daneben gerne mal aussprechen.
Ja, und ich gebe Ihnen, also ich glaube, in dem Punkt sind wir uns ja dann tatsächlich schon einig, dass der Umgang mit der AfD sicherlich von allen Seiten aus beleuchtet werden muss, ohne dass man ständig über sie nur redet und nicht mehr über andere Inhalte. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Umgang direkt mit der Partei der richtige ist oder nicht auch ein Teil des Problems ist am Ende des Tages. Aber da können wir uns wahrscheinlich stundenlang drüber streiten. Ansonsten würde ich sagen, von meiner Seite aus sagen wir vielen Dank. Das war ja auch gerade bei diesem Thema auch eine sehr schöne, lebhafte Diskussion. Und wenn Sie nichts dagegen haben, sage ich mal, können wir ja nochmal machen.
Ja, warum nicht? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war schon mal Teil 1 der heutigen Episode von Melanie Leonhardt. Jetzt zu unserem nächsten Gast. Herzlich willkommen, Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin in unserer Stadt. Und natürlich sprechen wir auch mit ihr über die aktuelle politische Entwicklung in unserem Land. Und dazu gehört auch, ich weiß, das tut weh, ein ganz bestimmter Kurzstreckenflug. Sie wissen schon, Frankfurt, Luxemburg. Und dann kommen wir auch in diesem Interview um den Themenkomplex AfD nicht drumrum. Aber fangen wir doch mit einer Frage an, die hoffentlich etwas unverfänglicher ist. Wir sprechen über die EM. Frau Fegebank, hauen Sie doch mal Ihren Tipp raus für heute Abend. Wie spielt Deutschland gegen Spanien?
3-2.
Nach Verlängerung oder schon in der regulären Spielzeit?
Oh Mann. Eigentlich hoffe ich in der regulären Spielzeit. Meine Nerven machen das nicht so gut mit, weil ich immer Angst habe vom Elfmeterschießen. Aber vielleicht echt erst nach der Verlängerung. Aber 3-2 könnte es sein.
Wäre nicht schlecht. Wo gucken Sie denn?
Ich bin tatsächlich bei einem Sportverein in Eidelstedt.
Ja.
Und da gibt's ein Inklusionsfußballturnier und da starte ich dann mit dem Gucken und wahrscheinlich dann die zweite Halbzeit zu Hause.
Von zu Hause.
Ja.
Aber Ihre Kinder sind noch zu jung, ne? Die können nicht so lange gucken, oder? Das nervt doch ein bisschen auch jemand, der so viele Abendtermine hat mit 21 Uhr, obwohl das Spiel ist um 18 Uhr. Das geht ja noch.
Ja, ich habe ja so zwei Nachteulen bei mir zu Hause, für die das die perfekte Zeit ist. Und dann springen sie vorm Gerät und stellen viele Fragen. Niklas Füllkrug haben sie voll drauf. Ja. Da war ich einflussreich, habe das also geschafft, dass sie großer Fan von Niklas Füllkrug sind, wie ich auch. Und die beiden haben natürlich auch das rosa-pinke Deutschland-Trikot, wir schon in der Vorrunde gekauft haben für die beiden und ziehen das im Moment fast jeden Tag ganz stolz zur Kita an.
Ja, super. Sie kennen das ja von Hamburg am Morgen. Wir fangen mal etwas softer ein und steigern uns dann.
Ja, ich bin schon ganz gespannt.
Und eine ganze Liste von
welche
Fragen.
Welche Höhen wir uns heute hochschwingen.
Ja, wir checken mal, was wir an Fragen, womit wir bei Ihnen landen können sozusagen. Und auf der anderen Seite, wir haben auch ein paar Fragen von außerhalb bekommen. Wir haben auf der Straße hier in der City ein paar Fragen eingesammelt und ich starte mal einfach mit der ersten Frage.
Mein Name ist Elsa und meine Frage an Katharina Fegebank wäre, wie sie Familie und Arbeit alles unter einen Hut bekommt.
Hatten wir eben schon so eine leichte Andeutung.
Ja,
Fußball ist eine Herausforderung.
Gute Frage, auch eine immer noch extrem schwere Frage, weil mich natürlich auch, wie wahrscheinlich alle Eltern mit kleinen Kindern oder auch schon etwas größeren Kindern, häufig die Gewissensbisse plagen. Ich habe nun mal einen Job, der mich zeitlich unglaublich fordert, von Montag bis Sonntag und meist auch von früh bis spät. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar über die familiäre Unterstützung. Also ohne meinen Mann ginge irgendwie gar nichts, der dann auch derjenige ist, der die Kinder abholt, wenn die Kita sich mal meldet und sagt, hier Fieber. Oder auch derjenige ist, der sich dann abends kümmert, wenn ich noch bei Abendterminen unterwegs bin und auf Podien sitze oder Parteiveranstaltungen habe. Und am Wochenende in der Tat versuche ich, die beiden so gut es geht mitzunehmen. Und das verändert auch so ein bisschen die Stimmung auf diesen Termin. Also wenn ich zum Beispiel bei Einweihungsfeiern oder Eröffnungen bin, sind die einfach mit dabei. Die wissen inzwischen, sie müssen sich umdrehen, wenn die Kameras auf mich gerichtet sind, weil ich nicht will, dass sie dort auftauchen. Und ansonsten sind sie einfach da Teil der Gesellschaft. Und das finde ich ganz gut, dass das auch für die Kinder eine gewisse Normalität hat, aber auch für die Leute, die mich einladen. Ich sag oft, wer mich am Wochenende will oder auch bei dem einen oder anderen Abendtermin muss davon ausgehen, dass meine Kinder dabei sind. Und so lebe ich das eigentlich. Aber es ist hart und es ist eigentlich immer wieder neu ein Kampf.
Was ich spannend finde, wenn Sie die Kinder mitnehmen, dürfen die dann in der Zeit, wenn Mama diese Veranstaltung hat, mit dem Handy rumspielen oder haben Sie eine Kiste Lego mit? Was machen die?
Manchmal haben die Spielzeug dabei. Ja. Das hatte ich jetzt im Wahlkampf das ein oder andere Mal, was ganz lustig war. Beispielsweise Wahlkampfstände irgendwo. Ja. Ich erinnere mich an einen in Blankenese. neben dem Wochenmarkt direkt. Da haben sie dann ihre Puppen, Barbies, Plemos einfach aufgebaut, wie so einen kleinen Flohmarktstand, und waren dort am Spielen. Aber in der Tat, manchmal gibt's auch das Handy, gerade wenn ich eine Rede halte und ich merke, da ist eine gewisse Grundunruhe, dann gibt's das Handy und dann dürfen sie was gucken.
Ist, wie es ist, muss man auch einfach mal sagen. Frage Nummer 2.
Moin, hier ist Johannes. Hallo, Frau Fegebank. Ich hatte eine Frage. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wie es sein konnte, dass hier in Hamburg eine Demonstration von Leuten, die den Salafismus oder ein Kalifat hier ausrufen möchten, stattfinden konnte.
Ja, ehrlicherweise haben wir uns im Senat oder im politischen Raum, glaube ich, genauso gewundert wie ganz viele Bürgerinnen und Bürger. Und in der Tat auch tatsächlich sehr schwer zu ertragen. Und dennoch, und das haben die Polizei und die Sicherheitsbehörden, wie ich finde, sehr klar und auch sehr verständlich nochmal erklärt, warum das so ist. Wir haben zum einen das Grundgesetz, das freie Meinungsäußerung erlaubt, und wir haben das Grundgesetz, in dem auch Versammlungen erlaubt sind, wenn man sich an bestimmte Spielregeln hält. Und so bitter diese Forderung ist und so unerträglich wirklich für uns alle, die wir hier in Freiheit miteinander leben wollen und auch gleichberechtigt miteinander leben wollen, muss man erkennen, dass diese Demos von dem Anmelder und den Unterstützern des Anmelders im Rahmen des per Grundgesetz Möglichen stattgefunden haben. Also wirklich erstmal schwer nachvollziehbar. Ich muss gestehen, mein erster Impuls war auch genau so. Ich bin auch zum Innensenator und habe gesagt, wieso findet denn diese Demo statt? Dann haben wir sehr intensiv und sehr offen auch darüber gesprochen, ob es Wege und Möglichkeiten gibt. Und am Ende stand dann aber fest, sie darf stattfinden. Jetzt hat seit längerer Zeit auch keine mehr stattgefunden, weil...
Weil die gucken ja auch wahrscheinlich EM.
Das weiß ich nicht, was die machen oder was die gerade vorbereiten. Aber die Auflagen, die waren natürlich ziemlich knackig. Und ich glaube, die Resonanz spätestens auch nach dieser zweiten Demo, die stattgefunden hat, war schon lange nicht mehr so groß wie nach der ersten. Und von daher ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, in einer Demokratie mit sowas umzugehen. Das auch zu benennen und auf den Tisch zu packen, auch die Probleme zu beschreiben, die es mit einem Verbot gibt, und dann lieber in der Auseinandersetzung diese Leute auch zu stellen.
Wir haben noch eine Frage, okay?
Ja.
Hallo Frau Fegebank, ich bin Jochen, bin sehr gerne Radfahrer, auch in Hamburg, und würde gerne mal wissen, ob für den Radwegausbau Bäume gefällt werden müssen und ob ein Radwegausbau dazu führt, dass noch mehr Flächen versiegelt werden. Das wäre nicht gut.
Also Sie könnten jetzt einfach sagen, da gibt's doch einen anderen Senator für, aber das machen Sie
nein,
offensichtlich nicht.
Nein, selbstverständlich nicht. Ich versuche da tatsächlich auch alles und jedes Feld ganz gut im Blick zu haben. Und das Interessante war ja, dass die Frage von jemandem kam, der selber sagte, er fährt sehr gerne Rad. Und wer gerne Rad fährt, der erwartet natürlich auch von der Stadt, dass die entsprechende Infrastruktur, dass die Radwege auch tatsächlich da sind und nicht irgendwo im Nirgendwo enden oder totale Buckelpisten sind oder es Konflikte mit Fußgängern beispielsweise gibt. Und deshalb ist das Thema, wie kommen wir zu guten Radwegen, die auch für alle und auch von überall her und überall hin nutzbar sind, schon auch ein ganz wichtiges. Und da bleibt es an der einen oder anderen Stelle nicht aus, dass auch mal ein Baum gefällt wird. Ich weiß, dass das ein super emotionales Thema ist. Da erreichen mich auch viele Zuschriften.
Gerade wenn das eine Grünen-Politikerin sagt.
Auch, ja. Aber da merke ich, das treibt einfach total viele um. Egal, ob die Menschen irgendwann mal ihr Kreuz bei den Grünen gemacht haben oder noch nie. Das Thema Bäume, das erzeugt ganz besondere Emotionen bei den Menschen. Und das Thema Versiegelung ist ja insofern ganz interessant, als dass wir ja versuchen, auch das Thema Radwege dort umzusetzen, wo schon Straßen sind. Also nicht ganz bewusst Natur platt zu machen, um dort Radwege reinzusetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Und Herr Kerstan hat ja gerade jetzt vorgestellt den Zwischenbericht zu dem Thema Grün. Wie grün ist eigentlich die Stadt und wie viel Versiegelung haben wir und wie viel Grünfläche haben wir? Und was uns, glaube ich, alle sehr überrascht hat, das wurde auch mit KI untersucht, mit Kameras und Luftaufnahmen untersucht, dass wir bei 31% und nicht wie bei angenommenen 39% Versiegelung sind. Das heißt nicht, dass wir so viel entsiegelt haben die letzten Jahre, aber dass es viel weniger ist, als wir angenommen haben. Plus, dass wir gut auf Kurs sind, was die 10% Fläche Hamburgs angeht, die Naturschutzgebiet sein sollen. So dass wir immer versuchen, das in Ausgleich zu bringen. Und in einer Metropole wie Hamburg, einer Industrie-, Hafen-, Handelsstadt, ist auch völlig klar, dass es gute Straßen, gute Wegebeziehungen geben muss für öffentlichen Verkehr, für den Autoverkehr, aber natürlich auch für Lieferverkehre und auf der anderen Seite dann auch andere Verkehrsteilnehmer, Radfahrer, Fußgänger, alle ihren Platz haben müssen.
Kommen wir mal zu einem Punkt, Frau Fegebank. Von dem, ich muss das jetzt mal gestehen, ich wusste gar nicht, dass das Ihr Zuständigkeitsbereich ist, die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Politiker auf Bezirksebene. Sie entscheiden das nicht, es geht ja über die Bürgerschaft, aber Sie sind trotzdem als Wissenschaftssenatorin in charge, korrekt?
Naja, so halb. Okay. Also wir setzen jetzt das um, was die Kommission, die ja sehr lange sich mit der Frage der Diäten und Diätenanpassung beschäftigt hat, empfohlen hat, die Bürgerschaft gesagt hat, das möchten sie so übernehmen. Und wir sind jetzt eigentlich nur diejenigen, die umsetzen. Wir haben überhaupt nichts jetzt mit den Anpassungen und mit der Höhe zu tun, sondern wir sind jetzt aufgefordert worden, diesen Willen, den Beschluss der Bürgerschaft, der Abgeordneten, des Gesetzgebers umzusetzen.
Es ist ja ein Ehrenamt. Und Sie haben ja wahrscheinlich, egal ob Sie es jetzt umsetzen müssen oder nicht, Sie haben ja auch eine Meinung dazu. Und lassen Sie uns einmal kurz die Fakten ansprechen. Ich bin bei dem Thema wirklich hin und her gerissen. Unser Abendblatt-Kollege Jens Meyer-Wellmann hat das auf der Homepage mal aufgelistet. Also deswegen, ich lese das jetzt einfach mal vor. Ab 1. August gibt es für Bezirksabgeordnete 1.054 Euro pro Monat. Fraktionschefs und andere Funktionsträger können sogar bis zu 3.150 Euro bekommen, netto, ohne Sozialabgaben oder ohne Steuern. Und dann gibt es noch 40 Euro pro Sitzung, Fahrtkosten werden erstattet, die Kinderbetreuung wird erstattet oder zumindest gibt es einen Zuschuss, einen IT-Zuschuss gibt es und Entschädigung für Dienst- und Arbeitsausfall. Ich finde diese Tätigkeit als Bezirksabgeordneter, als Bezirkspolitiker überragend, wirklich überragend. Und ich finde auch, ist immer ein bisschen schade, dass die Wahlbeteiligung bei der Bezirkswahl nicht ganz so hoch ist, wie sie meiner Meinung nach eigentlich sein müsste, weil ja da direkt Politik für mich auch im täglichen Leben gemacht wird. Und ich finde, das ist auch ein Mörderjob, also ehrenamtlich obendrauf zu meinem normalen Job. Auf der anderen Seite, und da wäre ich jetzt tatsächlich mal an Ihrer Meinung interessiert, den Respekt, also ich glaube, das ist rübergekommen, den ich da habe. Ich könnte aber auch von der Bezahlung mittlerweile eigentlich leben. Oder täusche ich mich? Das würde ja theoretisch auch gehen, dass ich nur noch Bezirkspolitiker bin und dann ist es ja kein klassisches Ehrenamt mehr.
Ja,
wissen Sie, was ich meine?
Ja, ich weiß, was Sie meinen und ich finde auch richtig, dass man darüber spricht und auch ganz klar macht, was das eigentlich für Aufgaben sind, die Bezirkspolitikerinnen und Bezirkspolitiker so Tag ein und Tag aus tun. Das ist nämlich Dienst für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft. Und Sie haben es ja eben auch mit einem flammenden Plädoyer beschrieben, dass die einen herausragenden Job machen, die Leute vor Ort ihren Kopf auch hinhalten.
Müssen sich auch eine Menge anhören.
Die müssen sich wahnsinnig viel anhören. Die müssen sich sehr reinarbeiten und reinackern in teilweise sehr komplexe Materie. Wenn es zum Beispiel um das ganze Thema Neubaugebiete, neue Quartiere geht, auch sicherlich bei vielen Verkehrsthemen, beim Sport- und Kulturbereich, eigentlich alles, was die Leute vor Ort betrifft. Das sind dort die Ansprechpartner. Idealerweise fest verankert in ihrer Nachbarschaft, bekannt im Kiez, also in ihrem jeweiligen Quartier. Und ja, das ist eine extreme Belastung. Wir haben eben kurz gesprochen über das Vereinbarkeitsthema, Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Ich bin Senatorin und zweite Bürgermeisterin und habe meine Familie. Die allermeisten Bezirkspolitiker haben ihren Job. Die haben oft Familien oder eine Pflegeverantwortung oder irgendeine andere auch noch sehr zeitaufwendige private Aktivität und haben dann ihr Mandat, vor Ort Kommunalpolitik zu machen. Also wir sind eine Einheitsgemeinde, aber faktisch ist das, was in den Bezirken passiert, das, was in anderen Kreisen die kommunalpolitische Ebene ist, wo wir auch wo wir Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort haben. Das heißt, das ist ein sehr zeitaufwendiger und intensiver Job, bei dem man einiges auch mitbringen muss, sich auch in einiges reinarbeiten und reinfuchsen muss. Und ich finde das gerechtfertigt, dass auch dort im Ehrenamt die Vergütung ein Stück weit angepasst wird. Und ich weiß nicht, ob man von 1.000 Euro mit Familie leben kann.
Mit Familie wahrscheinlich nicht.
Und diese Dreifachdiät, die bezieht sich auf die Fraktionsvorsitzenden, die ja auch nochmal eine andere oder eine darüber hinausgehende Aufgabe auch wirklich haben. Und von daher, ich finde das gerechtfertigt. Ich finde aber auch richtig und wichtig, dass man darüber spricht und dass man es den Menschen erklärt. Das muss man tun. Man kann nicht den Eindruck erwecken, zu sagen, da hat jetzt eine Kommission lange getagt, sich überlegt, welche Anpassungen in welchen Schritten erfolgen und dann nicht darüber sprechen oder sich dann nicht darüber wundern, dass es Fragen gibt und sicherlich auch Kritiker. Genau. Einer solchen Entscheidung.
Und das ist ja genau der Grund, warum wir auch darüber sprechen. Ich finde das ja nach wie vor, wiederhole mich da ja nur, ich sage, ein überragender Job, der da geleistet wird. Und ich könnte mir nur auf der anderen Seite halt vorstellen, und das muss man den Menschen dann vielleicht tatsächlich mal verdeutlichen, weil hier geht's, glaube ich, nicht um ein inhaltliches Verstehen, sondern um überhaupt das Wissen darüber, was das bedeutet, ja, ein Bezirkspolitiker zu sein. Darüber macht sich, glaube ich, nicht jeder so viele Gedanken, warum auch. Und wenn man dann hört, der kriegt 40 Euro pro Sitzung, die Fahrtkosten wären erstattet, dann sagt vielleicht der eine oder andere, aber das hätte ich aber auch ganz gerne in meinem Job, ich bin halt nicht Politiker. So, und ich finde, dass gerade an diesem Punkt Kommunikation und Erklärung sehr wichtig sind, weil wir alle wissen, da kommen wir auch gleich nochmal zu einem anderen Zusammenhang, was Politikverdrossenheit heutzutage bedeutet.
Also wenn das der Impuls ist, zu sagen, ich hätte auch gerne Fahrtkostenerstattung oder vielleicht die Möglichkeit, meine Kinder abends einmal betreuen zu lassen im Monat oder zweimal im Monat. Dann stürmt die Parteien, ja. Wir sind immer auf der Suche nach Interessierten, nach engagierten Leuten, die für ein Thema brennen, die sagen, mich stört hier, dass der Zebrastreifen nicht funktioniert und ich die Kinder umleiten muss über eine große 4- oder 6-spurige Straße. Ich stoße mich daran, dass mein Spielplatz hier um die Ecke seit Jahren vor sich hin rottet. Los, geht in die Parteien. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt mitgestalten und zwar unmittelbar das, was euch vor Ort unter den Nägeln brennt. Und wenn das jetzt ein zusätzlicher Anreiz ist, ganz ehrlich, umso besser.
Kommen wir nochmal zum anderen Thema. Und zwar, jetzt nähern wir uns so langsam, denn vielleicht auch den Punkt, wo man sagt, jetzt wird's ein bisschen, ich sag nicht zwischen uns, aber generell von den Themen kritischer, die aktuelle Situation der Grünen. Die Europawahl, ich beschreibe die mal für Sie jetzt hier in Hamburg als sowohl als auch. Mhm. Da würden Sie mir vielleicht zustimmen. 10 Prozentpunkte sind runter für die Grünen hier in Hamburg bei der Europawahl, aber sie sind immer noch knapp auf der 1. Interpretiere ich das richtig? Also man sagt, was ist da eigentlich los, aber eigentlich noch ganz gut.
Ja, ich bin mehr bei als auch. Also natürlich, als der Balken runterging, der Bundesbalken sozusagen für die Europawahl, da habe ich natürlich schon geschluckt. Und als dann aber die Ergebnisse aus Hamburg so nach und nach eintrudelten und man dann auch noch mal eine Nacht oder zwei drüber geschlafen hat, habe ich gedacht, gut, so ganz gegen den Bundestrend sich zur Wehr setzen, das ist uns nicht gelungen. Aber das ist immer noch ein sehr ordentliches Ergebnis. Wir kommen von einem Allzeithoch und das jetzt überall beschrieben wird, die Grünen seien die großen Wahlverlierer hier in Hamburg. Das spornt eher unseren und meinen Ehrgeiz an, denn das zeigt ja, was uns zugetraut wird. Ja. Das heißt, wir sind immer noch die Nummer 1 bei Europa. Wir sind stabil, weit über 20%, 24% bei den Bezirken, in 3 von 7 Bezirken vorn. Letztes Mal waren es 4 und in der Tat auch ein paar Prozentpunkte mehr. Aber das ist für uns, für mich, auch in unseren Gesprächen und Analysen, die wir hier machen, wirklich eine ziemlich gute Ausgangslage, um auch in die nächsten Monate zu gucken.
Und ich kann das auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wie Sie das beschreiben, weil das hat zumindest mich überrascht, Sie werden es vielleicht wissen aus Erfahrung, aber dass in der Nachbefragung zur Europawahl fast 60% der Menschen angegeben haben, dass es eigentlich eine Bundestagswahl war, dass sie eigentlich bundesaktuelle Themen für sie der Entscheidungsgrund waren, ihr Kreuz bei einer Partei zu machen. Also es ging gar nicht so sehr um Europa und von daher ist ja ihr Erfolg dann in Hamburg, muss ich Ihnen jetzt tatsächlich zugestehen, ganz positiv zu bewerten, denn was die Grünen im Moment auszuhalten haben, ist ja kein Geheimnis.
Genauso sehen wir das auch und ich will jetzt nicht, weil es gerade super beliebt ist, in ein Ampel-Bashing verfallen und vielleicht mache ich es dann doch ein bisschen, weil die Ampel es einfach nicht verstanden hat, erstens die Sorgenthemen der Menschen richtig zu greifen und die Grünen dann logischerweise auch nicht. Und das sind Themen, bei denen es um Bezahlbarkeit des Alltags beispielsweise geht, die Sorge vor Krieg, eine grundlegende Verunsicherung, die durch die ganzen Krisen und Konflikte ja auch vor Deutschland nicht Halt macht. Und da ein Gefühl der Orientierung zu geben und eine Sicherheit zu geben, dass man den Menschen, die in Berlin am Machtschalter sitzen, vertrauen kann, dass bei ihnen die Verantwortung in den richtigen Händen liegt, das ist offenbar nicht gelungen und das scheint viele bei ihrer Wahlentscheidung für Europa auch beeinflusst zu haben. Und umso mehr finde ich es gut, dass es uns gelungen ist, tatsächlich hier so ein bisschen gegen den Bundestrend uns auch zu behaupten. Das war ja alles andere als leicht und alles andere als ausgemachte Sache. In der Tat, wir kamen aus einer Zeit sehr erfolgsverwöhnt, 2019, Hochphase der Fridays for Future Bewegung, der Zeitgeist auf grüner Seite. Und man hatte das Gefühl, ja, anything goes. Und weil ich eben weiß, dass wir da schon mal waren, bin ich eigentlich auch optimistisch, dass da irgendwo auch dieses Potenzial noch schlummert. Und deshalb ist für mich kein Grund, da jetzt erstens in Sack und Asche zu gehen und zweitens auch große Sorge davor zu haben, was mit uns hier in Hamburg in der Zukunft passiert. Und trotzdem, das vielleicht noch, müssen wir uns natürlich auch hier angucken, woran es gelegen hat. Wir haben für die Bezirke noch keine Ergebnisse zu Wanderungen, aber wir haben auf Europaebene gesehen, dass wir zum einen sehr stark in Richtung CDU verloren haben. Wir haben zum anderen aber auch gesehen, dass wir bei den Kernwählern, von denen man immer denkt, die halten zu einem, egal was passiert, auch verloren haben, was ja diesen Widerspruch auch zeigt. Auf der einen Seite, ihr macht zu viele Kompromisse und auf der anderen Seite, Leute, kümmert euch mal um die Probleme, die in der Breite der Gesellschaft
aber
da sind.
Aber Frau Fegebank, da gibt es ja eigentlich noch eine viel schlimmere Zahl. Also das, was Sie eben beschreiben, ist das, was man oberflächlich so sieht und wahrnimmt. Aber ich weiß nicht, inwiefern Sie am Wahlabend der Europawahl vorm Fernseher gesessen haben oder Sie waren wahrscheinlich mit Ihren Parteikollegen irgendwie zusammen.
Genau,
aber da gab es irgendwann einen Chart, wo ich zuerst gedacht habe, das muss ein Fehler sein. Ahnen Sie vielleicht, auf welches es hinaus will? Die 16- bis 26-Jährigen. Ja. Das war die CDU auf eins, habe ich schon gedacht, komisch, muss man mal auf meine Fernbedienung gucken. Korrekt. Und dann aber auf der 1 zusammen mit der CDU die AfD. Und das ist doch, muss doch für Sie, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber Hamburg und abkoppeln vom Bundestrend hin oder her, das ist doch ein Schlag wie in die Magengrube für Sie. Dass Sie ausgerechnet bei den 16- bis 26-Jährigen, und ich mache es jetzt noch ein bisschen dramatischer obendrauf, ich meine, da haben viele ja am Anfang gedacht, vor der Wahl, na gut, das war ja ein ganz cleverer Schachzug von den Parteien, die man immer eher im Mitte, links oder im linken Spektrum einordnet, dass man sagt, naja, die 16-Jährigen dürfen jetzt ja das erste Mal mitwählen. Und ausgerechnet die gehen ihnen von der Fahne und gehen zur AfD. Das ist ja etwas, wo ich, also ich will es, wie gesagt, nicht überdramatisieren, aber ich finde es schon für die SPD peinlich, auf dem Bundestrend hinter der AfD zu sein. Jetzt sind sie ja mittlerweile wieder gleich auf oder einen Prozentpunkt davor. Aber dass sie an dieser Stelle so einen mitbekommen haben, das macht mich zumindest sprachlos. Was ist Ihre Erklärung dafür? Zur AfD? Das kann doch gar nicht sein.
Ja, mich macht das auch ein bisschen fertig. Und gleichzeitig wäre das ja vermessen zu denken, die Grünen haben ein Abo auf die ersten Jungwähler.
Ja, aber trotzdem, ich meine, was haben Sie für die jungen Menschen eigentlich getan? Ich würde jetzt flapsig sagen, naja, scheinbar die Teillegalisierung hat nicht gereicht für die 16-Jährigen. Sie wissen, was ich meine.
Ja, ich glaube, das ist genau das Thema. dass wir in dieser Krisen-, Kriegskonflikt geprägten Zeit, und man muss sich immer noch mal überlegen, woher kommen diejenigen, die jetzt das erste Mal ihr Kreuz gesetzt haben, die kommen aus einer dreijährigen Corona-Zeit, waren oft getrennt von ihren Klassenkameraden, mussten Rücksicht nehmen auf Großeltern, Abstandsregeln einhalten, Homeschooling über Monate. Das macht natürlich auch was mit so einer Generation, die dann irgendwie auch das Gefühl hat, sag mal, habt ihr unsere Interessen überhaupt nicht im Blick? Seht ihr uns eigentlich gar nicht? Und das ist etwas, mit dem wir uns jetzt sehr intensiv auseinandersetzen. Gleichzeitig war ich gar nicht so überrascht, weil ich schon die Wochen und Monate vorher auch aus dem Familienumfeld, Freundesumfeld, auch von Teenagern und Abiturienten gehört habe, ja, wir haben so Vorwahl Umfragen gemacht bei uns in der Stufe. Und selbst in Stadtteilen wie Eppendorf, Winterhude, war in der einen Stufe ein AfD-Anteil von über 20%. Und das war einige Monate vor der Wahl. Und ich habe im Wahlkampf auch mehrfach die Erfahrung gemacht in verschiedenen Stadtteilen, dass ich ganz fröhlich, freundlich auf Gruppen von jungen Leuten zu, junge Männer vor allen Dingen, und wollte da unser Material an Mann bringen und sagen, hier ist ein Flyer und wisst ihr schon, dass Europawahl ist und ihr könnt auch hier vor Ort, abgewunken, gesagt, nee, wir wählen AfD. Und damit müssen wir uns jetzt befassen, woran das liegt. Denn machen die wirklich ein attraktiveres Angebot? Nein, da gibt's einfache Antworten auf sehr, sehr komplexe,
Aber vielleicht ist es eine Antwort auf ihre Politik.
Auch das ist möglich. Auch damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen.
Ich sag nur mal als ein Beispiel, weil ich kann es gar nicht beurteilen. Mein Sohn ist 28, der ist lange aus der Schule raus. Ich kann ja auch immer nur das sagen, was ich aus dem Freundesbekanntenkreis mitbekomme oder aus Medien. Und möglicherweise das Thema, über das wir ja immer sprechen, was wie so ein rosa Elefant in den letzten Jahren im Raum stand und durch die AfD möglicherweise auch die Etablierten, die anderen Parteien gezwungen hat, darüber doch zu reden, auch vielleicht widerwillig, aber so ist es ja am Ende des Tages, dass junge Menschen auch in der Schule vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen, so wie das hier läuft mit dem Thema Migration, die Zusammensetzung der Klassen, Sicherheit auf dem Schulhof, möglicherweise sie dazu bewegt zu sagen, nee, da läuft was schief und ich weiß, ich mache mir gar nicht so viel Gedanken darüber, ich wähle das jetzt einfach mal. Könnte sein.
Mein Eindruck ist, dass da vielleicht auch was dran ist, aber dass die Antwort darauf nicht so einfach ist, wie das jetzt vielleicht auch durch das Wahlergebnis sich zeigt. Ich erlebe da ganz unterschiedliche Gruppen junger Menschen, die wie selbstverständlich in einer sehr bunten Gesellschaft ja auch aufwachsen. Ich spreche allerdings auch mit Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, dass sich in ihren Klassen natürlich sehr viel verändert hat, abhängig vom Stadtteil. Wo plötzlich das Thema, wer spricht eigentlich noch Deutsch im Unterricht, gerade in unteren Klassen, eins ist, das auch Lehrerinnen und Lehrer vor große Herausforderungen stellt. Und meine Antwort darauf ist, da müssen wir hingucken, da müssen wir natürlich an Lösungen arbeiten mit den Schulen, mit den Lehrkräften und dürfen aber nicht pauschal sagen, das liegt daran, weil so viele Menschen zu uns kommen. Das ist ja erstmal Fakt, dass sie kommen. Zweitens bin ich der Überzeugung, dass das auch ein großer Gewinn ist. Wir werden das in einer Stadt wie Hamburg noch mal mehr als Chance auch bewerten müssen, dass wir so viele Menschen haben, die aus den unterschiedlichen Teilen der Welt zu uns kommen, weil es ja immer auch darum geht, wie sichern wir Arbeitsplätze von morgen? Also ich höre immer, wenn ich in der Wirtschaft unterwegs bin, das Thema Fachkräftemangel ist so der größte Challenge, ist die größte Herausforderung. Und das heißt, dass wir die Weichen dafür natürlich schon ganz am Anfang stellen müssen. Wenn allerdings junge Leute ins Schulsystem kommen und von Anfang an das Gefühl haben, ich bin hier gar nicht willkommen oder ich bin von vornherein abgehängt und gleichzeitig die anderen denken, dadurch, dass wir jetzt hier ein noch bunter zusammengewürfelter Haufen sind, leiden auch meine Chancen darunter, kommen wir nämlich genau in die Situation, dass man guckt, wer hat denn hier eine einfache Antwort parat. Aber dass man darüber spricht und das Thema Integration viel ernster noch nehmen muss, als wir es bisher getan haben. Das ist, glaube ich, auch eine Ableitung aus dieser Wahl.
Ja, und das ist ja dann tatsächlich eine sehr ehrliche Aussage, weil in einigen Talkshows, sage ich jetzt mal, man immer das Gefühl hat, es wird dann doch irgendwie an die Seite gedrängt. Und das ist ja nur eine These, ich kann es ja nicht beweisen, aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren zwei große Fehler gemacht im Umgang mit der AfD und diesem Thema. Das erste ist, am liebsten erstmal totschweigen, weil man gesagt hat, wenn wir drüber reden, machen wir sie nur stark. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Und das zweite ist, gerade mit der AfD, da stoße ich aber auch nicht immer nur auf Gegenliebe bei Politikern mit meiner Meinung, diese schreckliche Nazi-Keule, die immer rausgeholt wird. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Dass da Nazis in der Partei sind, darüber müssen wir nicht reden. Aber automatisch das denn immer auf alle, die wählen, zu übertragen und dann immer sie auch direkt so zu adressieren, ob das noch der richtige Weg ist, ich bin mir da nicht sicher.
Ja, die AfD gilt in Teilen als gesichert rechtsextrem. Es sind jetzt nochmal weitere Verdachtsfälle dazugekommen. Und all diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, die AfD zu wählen, die sollten das eigentlich wissen. Also auch sehenden Auges.
Die Frage ist nur, warum sie es trotzdem machen, genau, obwohl sie es wissen.
Und genau diese Frage muss man sich doch stellen. Ja. Wieso man dann trotzdem sagt, das macht mir überhaupt nichts. Ja. Und da fängt es doch dann an. Und da sehe ich mit großer Sorge natürlich auf das, was jetzt in wenigen Wochen in drei ostdeutschen Bundesländern passiert, dass die AfD dort nach Umfragen möglicherweise stärkste Kraft wird, auch dort ins Gespräch zu kommen und ins Gespräch zu gehen mit den Menschen. Ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen das tun, die schon auch eine Haltung haben und sagen, das ist ja ein Großteil der Bevölkerung, den wir nicht einfach abschreiben können. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir da den Kontakt halten und überhaupt wieder ins Gespräch kommen und diese Sprachlosigkeit auch überwinden. Aber das ist eine richtig schwierige Aufgabe. Und man muss ja auch noch mal gucken, ich will das jetzt überhaupt nicht schönreden oder kleinreden, aber wenn man sich mal anguckt, wo die AfD auch in Bundesumfragen und für Europa noch vor wenigen Wochen vor der Europawahl stand, da war sie bei über 20%. Mhm. Und es kam ja dann zum einen die Korrektiventhüllung zu den Potsdamer Deportationsplänen, die ja auch dann die...
Aber das Wort Deportation fiel dort nicht. Das, hat auch korrektiv gesagt.
Das Wort fiel dort nicht.
Da aber viel anderes, hatte, aber das nicht.
Aber es hatte nicht nur die Anmutung, sondern es war ja in der Zielsetzung klar artikuliert. Zumindest alles, was mir bekannt ist, was ich dazu gehört, gelesen habe. Und das hatte ja schon auch zur Folge, dass die großen Demonstrationen hier gegen Rechtsextremismus, ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, Rechtsextremismus, ja, nicht gegen rechts. Das greift vielleicht ein bisschen das auf, was Sie gerade hier auch eingeworfen haben, weil man darüber natürlich auch viele verliert, die sich im konservativen, vielleicht sogar rechtskonservativen Lager bewegen, aber fest auf dem Boden des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und sich darüber auch ein Stück weit ausgegrenzt oder gar nicht mehr angesprochen fühlen. Und da in der Tat muss man dann schon auch sehr präzise sein. Also Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, die extremen Zulauf gehabt haben. Und zwar in der Breite der Gesellschaft. Das waren nicht nur die klassischen Demo-Initiatoren, die auch sehr demo-erfahren sind, sondern ich habe viele Leute getroffen auf dem Weg dorthin, wegen verstopfter U-Bahn haben sie das gar nicht geschafft, die gesagt haben, Mensch, hoffentlich kriege ich das noch hin, ich war noch nie in meinem Leben auf eine Demo. Das ist das erste Mal.
Da stimme ich Ihnen auch zu. Ich finde, Sie sollten nur eine Sache noch, wer bin ich, dass ich Ihnen jetzt einen Rat gebe, aber ich sag's einfach mal an der Stelle, immer auch bedenken in dem Zeitraum, welchen Anstieg Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis hatte. Das hat auch parallel dazu stattgefunden. Und wir Journalisten, jetzt sage ich ausdrücklich, wir Journalisten, nicht Politiker, sind vor der Bundestagswahl, glaube ich, auch ein bisschen, in Anführungszeichen, nicht betriebsblind gewesen, aber haben die Lage auch nicht ganz gepeilt. Wir haben uns nämlich von den Fridays for Future Demonstrationen in dem Sinne ein bisschen blenden lassen, dass wir gesagt haben, naja,
die Erstwähler, die jungen Wähler werden bei der Bundestagswahl ausschließlich grün wählen. Und sie waren auf Platz 1, aber ich glaube mit einem Prozentpunkt dahinter die FDP. Das hatte auch keiner auf dem Schirm. So, von daher glaube ich, dass ihr Ansatz zu sagen, wir müssen es wirklich mal ehrlich aufarbeiten, auch in Verbindung mit dem wirklich unangenehmen Wort Migration, was uns allen ja in dem Zusammenhang immer ein bisschen schwerer wird, weil wir immer denken, wir würden das Geschäft der AfD dann vielleicht betreiben, finde ich sehr ehrlich von Ihnen. Und ich glaube, dass es wichtig ist.
Man muss es besprechen und das ist auch eine Erwartung. Das ist jetzt auch ein Teil der Analyse, dass wenn ich jetzt wieder zu uns Grünen zurückkomme und wer bin ich da, anderen Ratschläge oder Tipps zu geben, das heißt, mein Spielfeld sind natürlich die Grünen, dass wir jetzt uns natürlich angucken, woran hat's gelegen. Denn ich will natürlich wieder dahin kommen, wo wir vor 5 Jahren waren, wo uns, glaube ich, viele nach der Europawahl, nach den vielen Kommunalwahlen in Richtung Bundestagswahl durchaus mehr zugetraut haben, als am Ende bei 14,8% zu landen. Und den Wert haben wir ja sogar einigermaßen stabil über die Umfragen auf Bundesebene gehalten. Und wenn wir antreten und sagen, wir sind ein Vollsortimenter, wenn wir antreten und sagen, unser Platz als neue Volkspartei, und auf diesem Weg haben wir uns vor einigen Jahren gemacht, ist in der progressiven Mitte, dann müssen wir all diese Themen ansprechen. Und auch mit, großer Ernsthaftigkeit. Ich finde aber auch Sorgfalt und differenziert. Also Populismus, das soll nicht unser Geschäft sein, aber uns schon auch nochmal angucken, warum sich jetzt bei der Europawahl, hab ich ja eben angesprochen, einige auch von uns abgewendet haben, und zwar im großen Stil auch in Richtung CDU. Das hängt möglicherweise auch mit diesem Thema zusammen.
Möglicherweise. Frau Fegebank, Sie haben es fast geschafft. Aber zum Schluss kommt nochmal ein Knallerthema, die Fußball-Europameisterschaft. Aber in einer Form, Sie ahnen es, es geht nicht um Ergebnisse oder um Ronaldos Tränen. Wollen Sie das Thema selber adressieren oder soll ich Ihnen eine Frage dazu stellen?
Bitte raus mit der Frage. Ich bin auf alles vorbereitet.
Ja, naja, es ist natürlich, es ist ein bisschen bitter für Sie, weil Sie haben damit ja überhaupt nichts zu tun, aber Sie sind eins der prominentesten Gesichter der Grünen überhaupt, auch über die Grenzen von Hamburg hinaus.
Und deswegen
muss ich Sie natürlich fragen, nach dem 23. Juni. Es geht um den Flug von Außenministerin Annalena Baerbock nach dem Spiel gegen die Schweiz nach Luxemburg, 54 Minuten nach Inkrafttreten des Nachtflugverbots. Ich bin nicht der PR-Berater Ihrer Partei, hätte ich schon am Morgen danach gleich eine Krisensitzung einberufen. Und ich hätte erstmal ganz nett gesagt, wenn es zeitlich passt, hätte ich Redebedarf. Wenn ich nicht so nett gewesen, hätte ich gesagt, wie zum Teufel konnte das passieren?
Das weiß ich nicht.
Aber Sie werden doch wahrscheinlich auf den Gängen im Rathaus mit Ihren Parteikollegen auch mal darüber gesprochen haben, gesagt haben, Leute, was haben wir denn da gemacht?
Ehrlicherweise war das bisher kein großes Thema bei uns. Und das Thema Nachtflug und überhaupt das Thema Inlandsflüge, ja, da kann man eine politische Haltung haben. Und
da haben die Grünen ja
auch
eine Meinung
zu. Und wir haben eine klare Haltung dazu, sowohl hier wie auch in anderen Städten und Kommunen, wo wir da mit am Ruder sitzen. Und dennoch denke ich, darf man vielleicht individuell nicht immer sofort den Stab über Menschen brechen in einer solchen Situation.
Würden die Grünen den Stab über jemand anders in der Situation brechen?
Ich hoffe es nicht.
Wissen Sie, was ich an der Geschichte nur komisch finde? Also, jeder macht einen Fehler. Und ich glaube, wir haben bei anderer Gelegenheit schon mal darüber gesprochen. Ich bin absolut der Meinung, dass die Außenministerin mit dem eigenen Flugzeug durch die Gegend muss sie. Also Linienflug mit der Außenministerin ist doch Quatsch. Also darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber ausgerechnet, dieses Spiel ist nicht Jobbeschreibung des Außenministeriums. Sie ist nicht dort gewesen sie hat Selfies gemacht im Trikot. Deutschland-Trikot ist ja nicht verboten, darf sie alles machen. Und danach geht es zu einem offiziellen Termin, der 180 Kilometer entfernt ist. Warum sage ich jetzt einfach mal, das Allerbeste wäre dann gewesen, wenn sie gesagt hätte, ich schaffe das gar nicht, ich komme da gar nicht hin, ich verzichte auf das Fußballspiel, hätte ja auch keiner hinterher gesagt, wieso war die Außenministerin nicht dabei? Und die Fußnote daran, an der Geschichte ist ja, dass Sie als die Frankfurter Grünen haben das Nachtflugverbot während der EM jetzt extra nochmal hartnäckig durchgesetzt.
Das
jetzt
wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das habe ich jetzt alles so im Laufe der letzten Tage auch gelesen.
Und gehört. Wenn die Grünen gerade so unter Druck sind, da denkt man doch einfach nur, das ist die Frau, die möglicherweise wieder sagt, ich möchte Bundeskanzlerin werden. Alles in Ordnung, darf sie auch sagen. Aber da muss man doch irgendwie so ein bisschen Feingefühl haben, gerade weil man den Grünen, ob zu Recht oder zu Unrecht, gelegentlich unterstellt, Doppelmoral, ihr wollt uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Ihr seid eigentlich die Spießer, nicht wir. Und ihr wisst alles besser. Da denke ich mir doch, sie können jetzt ihrer Parteikollegin nicht in den Rücken fallen. Das ist mir völlig klar. Aber kriege ich aus ihnen zumindest raus, dass sie sagen, das ist nicht gut gelaufen?
Manchmal ist es besser zu schweigen. Vielleicht ist das auch eine Antwort.
Ja.
Und was mich natürlich tatsächlich ärgert, dass es uns über die letzten Jahre nicht so gut gelungen ist, trotz verschiedener Anstrengungen tatsächlich von diesem erhobenen Zeigefinger wegzukommen und sich damit natürlich ein Stück weit auf ein moralisches, hohes Ross zu setzen und sich darüber natürlich auch angreifbar macht. Und ich würde gern mal sprechen über verschiedene Themen, sowohl Inlandsflüge und auch wieder das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Ich hatte auch die Situation, wo ich mich dann für die Bahnfahrt entschieden habe und aber zwei Nächte dafür weniger mit meinen Kindern hatte, weil der Termin am Folgetag anders nicht erreichbar gewesen wäre.
Augen auf bei der Berufswahl, könnte man fieserweise sagen.
Ja, aber ich finde, man muss diese individuelle Frage entkoppeln von einer grundsätzlich politischen Forderung. Und das beanspruche ich für alle Menschen und natürlich auch für grüne Politikerinnen und Politiker. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir durch eine bestimmte Attitüde, durch eine bestimmte Haltung und vielleicht auch Statement von einzelnen Leuten die Glaubwürdigkeit nicht haben. Und das finde ich total schade. Ich finde, man kann der Überzeugung sein, dass es keine Inlandsflüge mehr braucht, wenn die Bahn dann auch mal fahren würde, zuverlässig und entsprechend
preisgünstig. Haben Sie recht. Aber ich glaube, Frau Baerbock hätte eine Limo gehabt.
Ja, also wie gesagt, in manchen Momenten ist
ich hab's
das
verstanden.
Schweigen
ihre Botschaft,
die beste Antwort.
Ihre Botschaft ist angekommen. Noch ein Blick voraus demnächst. Also wann geht der Wahlkampf Ihrer Meinung nach so richtig los hier für die Bürgerschaftswahl in Hamburg? Was würden Sie sagen?
Na, ich hoffe nicht ganz so früh. Ja, wir haben noch echt einiges zu beschicken und wir haben noch viel vor. Und die Tatsache, dass bei uns die Haushaltsberatungen jetzt wirklich gut geklappt haben, also ich meine, ist noch nicht so ganz klar, ob Berlin den Durchbruch schafft. Da hängt so einiges am seidenen Faden gerade. Und auch der Blick in andere Bundesländer, der zeigt mir, dass da einiges spitz auf Knopf steht, was sehr angespannte Haushaltssituationen angeht. Und mein Eindruck ist, dass wir das ziemlich bravourös hier gemeinsam gemeistert haben. Sehr geräuschlos und in trauter Eintracht und mit, wie ich finde, auch wirklich sehr guten Ergebnissen für die einzelnen Haushalte der Behörden und der Ressorts. Und ich finde, das kann noch ein bisschen so weitergehen, weil wir in so schwierigen Zeiten noch einiges vorhaben. Deshalb hoffe ich, dass der Wahlkampf so spät es geht eingeläutet wird.
Und ich hoffe, dass wenn der Wahlkampf dann spät eingeläutet wird, also ich drücke Ihnen die Daumen dafür, dass es sehr spät passiert, auch in Anbetracht der familiären Verhältnisse, wie Sie das eben beschrieben haben. Das ist ja auch alles immer etwas, was man bedenken muss dabei. Aber wenn Sie dann nochmal wiederkommen, im Spätherbst, vor Weihnachten, möglicherweise als Bürgermeisterkandidatin, freuen wir uns sehr.
We will see.
Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit.
Danke.
Manchmal ist es besser zu schweigen. Gilt für uns alle übrigens, oder? Danke für heute an Katharina Fegebank und Melanie Leonhardt. So, unsere erste Episode in unserer Sommerpause ist vorbei. Ich weiß, das mit der Sommerpause klingt ein bisschen komisch, wenn wir trotzdem was abliefern. Aber wir drosseln in dieser Ferien- und Urlaubszeit unseren Output mal etwas runter. Ich sage danke fürs Hören, fürs Abonnieren und natürlich auch danke für Ihre Bewertung. Feedback außerdem gern auch unter moinhamburg@abendblatt.de. Kommt dann praktisch direkt im Podcaststudio an. Danke übrigens auch an alle Kollegen, die an dieser Folge direkt mitgearbeitet haben. Marlena Hennings, Heike Becker, Marvin Mertens und Oliver Schade. Schönes Wochenende, bis nächsten Freitag und bye bye.
Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.